Heute bringen wir wieder einmal Licht ins Dunkel der Verbindungstechnik. Und zwar reden wir mit euch über ein Thema, wo, ja, oder über ein Teil, das jeder von euch schon in der Hand gehabt hat. Aber ich vermute, dass 80-90% der Leute da draußen nicht die komplette Wahrheit wissen. Es geht um die Blindniettechnik.
Herzlich willkommen bei Verschraubt und zugedreht, dem Podcast von frantos.com, dem Online-Schraubenprofi.
Rudi, du hast mir in der Vorbereitung einen grammatikalischen Floh ins Ohr gesetzt und jetzt muss ich mal, bevor wir loslegen, kurz in den Klugscheißer-Modus umschalten und dir folgende Frage stellen. Du hast, oder in der Werkstatt sagt man ja, die Niete oder gib mir mal eine Blindniete. Und du hast aber vorher gesagt, es stimmt nicht.
Das ist richtig, das stimmt auch nicht. Ich habe da mal vor vielen Jahren bei einer meiner ersten Schulungen dazu den Vertriebsleiter von Gesieper, das ist ein sehr großer deutscher Hersteller, den wir auch gerade einlisten, der war da anwesend. Ich habe ihn gefragt, wie heißt es denn? Denn der fing an mit der Niet. Und das klang auch schon so komisch, aber es heißt tatsächlich so. Es heißt der Niet, also Einzahl, der Niet, männlich, Mehrzahl, die Niete. Nieten gibt es nach der Logik gar nicht, außer
am Jahrmarkt, an
der Losbude oder, wie du gesagt hast, eben in solchen Fällen. Grundsätzlich heißt es eben der, aber im Shop schreiben wir die, weil im Sprachgebrauch draußen, denke ich, würde ein Großteil der Leute der Blindniet wenig verstehen und darum machen wir es eben so, wie es verwendet wird. Ja, die Blindniete, Blindnieten, ist aber faktisch nicht richtig.
Eigentlich nicht richtig, aber tatsächlich weit verbreitet.
Im Sprachgebrauch geschuldet.
Aber jetzt sind unsere Zuhörer zumindest besser informiert als die allermeisten da draußen, was dieses, ja, den grammatikalischen Hintergrund angeht.
Genau, immerhin schon mal der erste Schritt.
Der erste Schritt ist also getan. Aber wo ordnen wir das denn jetzt technisch ein? Denn schließlich sind wir ein seriöser technischer Podcast.
Genau, hochseriös. Also grundsätzlich handelt es sich bei der Blindniettechnik um das Thema Verbindungstechnik. Verbindungselement ist der Blindniet. Und da gibt's natürlich wie immer in Deutschland eine Norm dazu. Die Nummer habe ich jetzt weggelassen, sagt sowieso keinem was. Es geht um das Thema Fügen. Fügen ist das dauerhafte Verbinden von zwei oder mehr Werkstücken. Und dabei ist es auch völlig egal, ob es die gleichen Werkstücke sind wie jetzt zwei Stahlbleche oder zwei unterschiedliche Werkstücke wie Stück Stahlblech oder Blech auf ein Vierkantrohr oder was auch immer oder sogar Kunststoff mit Blech, das wäre jetzt egal. Wenn man sowas verbindet, dann handelt es sich eben um diesen Begriff Fügen, wie eben auch Kleben, was viele nicht wissen, dazu gehört, Schweißen oder Löten sogar, also formschlüssig oder kraftschlüssiges Verbinden oder Fügen. Auch Schrauben gehört da dazu. Und Blindniet ist natürlich jetzt heute auch eine sehr gute Fortführung unseres vorletzten Podcasts. Da hatten wir, wie du dich erinnerst, das Thema Blechschrauben, Sonderform Bohrschrauben, also auch dünne Werkstücke und die kommen das eine oder andere Mal an Grenzen, gewisse Nachteile. Dann kommt primär der Blindniet zum Einsatz. Ist ein sehr großes Thema, Blechverarbeitung in der Industrie vor allem, Handwerk auch. Und der Blindniet hat da einige ganz gravierende Vorteile und über die sprechen wir heute.
Wie hält denn genau diese Verbindung, diese Niet-Verbindung?
Also grundsätzlich nochmal zur Definition, was ist das für eine Verbindung? Es ist eine feste und eine unlösbare Verbindung. Da mag der eine oder andere jetzt denken, um Gottes Willen unlösbar. Wenn ich dann eine Nietverbindung gesetzt habe, kann ich nichts mehr demontieren. Stimmt nicht, kann man schon. Man muss aber, klingt jetzt wilder, als es ist, Gewalt anwenden. Man muss die bestehende Verbindung zerstören, also man muss sie aufbohren. Man muss den Niet rausbohren oder ausbohren. Das ist ein Vorgang, der einfach dem geschuldet ist, dass der Blindniet-Vorgang nicht so einfach rückgängig gemacht werden kann wie ein Schraubvorgang. Und ich muss diese Verbindung zerstören. Aber ich kann es immerhin machen, kann dann auch wieder neue Niet setzen. Nochmal anders wäre jetzt Klebstoff, da ist es noch viel schwieriger oder geht gar nicht. Dementsprechend hat der Niet da einfach ein bisschen eine andere Auslegung als eine Schraubverbindung, aber trotzdem eine lösbare Geschichte, wenn man unbedingt will.
Zerstörung versus zerstörungsfrei. Das ist im Prinzip der Unterschied zur Schraube, die man natürlich einfach wieder rausdrehen kann, zerstörungsfrei lösen. Aber passt, haben wir soweit verstanden. Lass uns doch einmal ganz kurz noch über die Definition beziehungsweise über das Wort selbst sprechen. Warum heißt das Ding denn eigentlich Blindnied? Weil, also vermutlich ja nicht, weil der Anwender in der Anwendung blind ist.
Soll vorkommen, will ich jetzt nicht beurteilen, grundsätzlich ja. Aber es kommt vom Wortstamm her einfach daher, dass ich einseitig an die Montagestelle herangehe, ohne dass ich hinten etwas sehen muss. Mhm. Oder dass ich hinten gegenhalten kann. Also stellen wir uns die klassische Schraubverbindung vor, Schraube Mutter jetzt in Kombination. Was muss dann hinten passieren? Ich muss ja auch mit dem Werkzeug daran. Ich muss gegenhalten, wenn ich vorne reinschrauben will. Und das gibt ja genügend Montagesituationen, wo ich das nicht kann. Denk jetzt mal Blech, Vierkantrohr, irgendwo rechts, links, ein halber Meter, irgendwo mittendrin ist es. Den Schlüssel gibt's so nicht, mit dem ich da hinten reinfahren kann. Groß Sonderkonstruktion bauen ist auch Quatsch. Wenn ich von vorne rangehen will, will hier Blindnied oder kommen wir im übernächsten Podcast dazu, Blindnied Mutter, also auch Gewinde lassen sich einnieten, ohne dass hier irgendjemand mit dem Werkzeug hinten hin muss, gegenhalten muss. Das geht alles in einem Arbeitsvorgang. Das ist der ganz große Vorteil eigentlich hier. Daher auch der Begriff Blindnied. Ich sehe das hinten nicht.
Genau. Weitere Vorteile?
Ganz großer Vorteil neben dieser einseitigen Geschichte, also klarer Montagevorteil. Zweiter Vorteil, bei meinem Lieblingsbeispiel ist immer, wo man sehr viele Blindniete sieht, eine Aufzugskabine. Hier sind immer diese Schilder mit Notfallangaben, bla bla und den ganzen Stockwerken. Da sind meistens in den Ecken Nieten gesetzt. Warum? Die Einseitigkeit ist klar. Das ist in der Regel gegen die Rückseite der Fahrzeug- oder Fahrstuhlkabine ist schwierig ranzukommen. Ganz großer Vorteil, es ist in der Regel sicher gegen Vandalismus. Schöner Nietkopf, sieht sauber aus, kann ich mit keinem Werkzeug rangehen. Das ist eine feste Verbindung. Also die wenigsten, die jetzt da was irgendwie abschrauben wollen, gehen dann mit dem Akkuschrauber rein und dem Bohrersatz. Es ist das Zweite, ist aber, sag mal jetzt, eher so ein Nebeneffekt. Ganz großer Vorteil ist die hohe Verarbeitungssicherheit, hohe Wiederholungsgenauigkeit. Und das Ganze ist statisch super berechenbar. Ob Alu, Stahl, Edelstahl, aus was auch immer der Niet ist, ich kann ihn berechnen. Da gibt's Materialdicken, Länge, Klemmbereich, alles ist hier definiert, gibt's Normen. Und danach kann Statiker, Entwickler, Ingenieur, Techniker Niet berechnen wie eine Schraube auch. Und das macht ihn sehr praktisch natürlich.
Was heißt denn in diesem Zusammenhang Verarbeitungssicherheit?
Verarbeitungssicherheit ist dann, ich greife mal zurück auf dieses Beispiel, das wir hatten mit der Schraubensicherung. Mikroverkapselte, vorgefertigte Schrauben versus Schraubensicherung aus der Tube. Da ist der Werker dann der Unsicherheitsfaktor. Ja, mein Beispiel immer, der hat am Wochenende recht gefeiert, Montag in der Früh nicht ganz bei der Sache, bringt viel zu viel auf, bringt zu wenig auf, falsche Stelle, was auch immer. Das ist bei einem Schraubvorgang auch so ein Thema. Wir hatten das bei den Blechschrauben, dünnes Material, empfindlich. Ich habe alles richtig gemacht vielleicht und überdrehe dann aber einfach die Blechschraube und sie sitzt oben lose. Hm. Und der Niet wird gesetzt mit einem Werkzeug, das sind Kräfte und Wege, die definiert sind. Dann reißt der Niet dann ab, der Blindnietvorgang ist gesetzt. Das Ganze ist form- und manchmal auch kraftschlüssig verbunden und gut ist. Ich kann sehr gut mit Robotern arbeiten, also auch hier automatisiert. Ich kann sehr viel mit diesem Nietwerkzeug auf die Maschine quasi umlegen und damit habe ich einen riesen Vorteil im Vergleich zur manuellen Verarbeitung. Diese Verarbeitungssicherheit ist bei Verbindungselementen eben sehr wichtig. Wenn ich bei einer Industrieproduktion eine hohe Wiederholungsgenauigkeit, eine hohe Sicherheit brauche, dass der Vorgang, die Verbindung zu setzen, auch immer gleich richtig ist. Ja, weil was nützt es, wenn ich das alles vordefiniere und von 10 Schrauben sind halt bloß 8 in Ordnung? Mhm. Also das ist ein großer Vorteil bei Niettechnik.
Das ist eigentlich schon der Wahnsinn. Das ist natürlich eine super coole und beziehungsweise praktische Erfindung. Kommen wir gleich mal zur nächsten Frage. Wer hat sich das denn überlegt? Die Blindniet war oder denn die Niete an sich war ja auch nicht schon immer da.
Also der Niet an sich, wir kennen das noch, wir haben in der Vorbereitung gesprochen, aus der Lehrzeit noch Vollniete gab es da. Die sind echt selten geworden. Gibt es so mit Halbrundkopf und Senkkopf gab es die da noch, meistens Alu oder Kupfer, also eher weichere Materialien oder Stahl. Und so Vollniet, wo man dann mit einem Hammer dagegen klopft oder mit einem Gegenstück, einem Döpper dann einen Kopf formt, das ist quasi schon mehr als 2700 Jahre alt. Also es gab schon in der Antike Kupfer, Bronze und so weiter. Und auch bei Rüstungen wurde genietet. Das konnten die Schmiede damals recht gut machen. Aber halt auch, da war es natürlich damals mit dem Aufbohren einer Verbindung auch ein bisschen schwierig, doch deutliche Nachteile. Ganz gutes Beispiel sind alte Eisenbahnbrücken. Die findet man in Köln, in Dresden ist eine ganz berühmte, oder die Wuppertal-Eisenbahnbrücke, die höchste in Deutschland, habe ich mir extra mal angesehen. Da sind richtig ganz, ganz, ganz viele schwere Niete verarbeitet worden. Glühend, durchgesteckt, mit einem Presslufthammer oder mit zwei Hämmern dagegen geschlagen. Auch die Stahlskelette der ganzen Wolkenkratzer in New York wurden so gebaut, oder die Titanic, also im Bootsbereich, weil es sehr dicht war, diese Verbindung, gegen Wasser auch, dass es da durchgeht. Riesenaufwand aber bei der Verbindung. Sicher sehr haltbar, Korrosionsschutz bisschen schwierig. Und dann hat man im Laufe der Zeit irgendwie was entwickeln wollen, was besser geht und vor allem nicht so viel Aufwand bringt. Mhm.
Und dann wurde es irgendwann einseitig oder eben blind?
Ja, also man hat dann Anfang des 20. Jahrhunderts, 1902, hat man das sogenannte Cup Rivet erfunden aus der Textil- und Lederwarenindustrie. Das war so ein Vorläufer dieser Technik, also so ein einteiliges Ding noch. Und interessant auch, 1934 in Deutschland hat man in diesen Niet hinten so ein mini kleines bisschen Sprengstoff eingebracht, wirklich so. Es hieß der Sprengniet. Mhm. Also ich fand es fast schon ein Wortwitz. Makaber irgendwie doch auch. In den 30er Jahren passt es natürlich auch. Sprengniet aus Deutschland. Ging man mit so einem Art Lötwerkzeug hin, war sehr heiß und hat dann diesen Sprengstoff gezündet und hat es hinten aufgepelzt. Ja, kann man machen, aber wahrscheinlich nicht serientauglich und eher speziell. Und ja. Dann hat man irgendwann den Durchbruch in den 50er Jahren gemacht. Die Engländer haben schon sehr viel in den zwischen 1909 und 1920er Jahren experimentiert mit Blindniet-Vorläufern. Und zwar dort, wo heute noch sehr viel Niete im Einsatz sind, im Flugzeugbereich. Also Flugbereich kann man sehr viel Alu einsetzen und wenig Gewicht muss man auch nur von einer Seite hin. Ist eigentlich naheliegend, dass es im Flugzeugbereich viel zum Einsatz kommt. Und hat oben flache Setzköpfe, dass wenig aerodynamische Störung drin ist. Ein Schraubenkopf ist da wahrscheinlich auch ein bisschen hinderlich und zu schwer. Und dann hat man in den 50er Jahren in Deutschland, haben die Gebrüder Tittgemeier eine Technik quasi übernommen von einem Mann namens Arthur James Popp. Daher der Begriff Popniet. Mhm. Und der war dann wegbereit in dieser zweiteiligen Technik, dass man von einer Seite den Niet zusammenzieht und dadurch aufpilzt.
Okay, warte, es gibt wirklich einen Arthur James Popp. Das heißt, ich dachte ja immer, das heißt Popniet wegen dem Geräusch, das es macht, wenn die Niet abreißt.
Ja, ich dachte auch, also der Setzvorgang, also von Popp irgendwie kommt es daher, passt aber nicht. Das ist ein Name, den es auch heute noch gibt. Also der Begriff Popniet ist ein eingetragener Markenname, der heute zu Stanley, Black & Decker Stanley Konzern gehört und wird auch noch so verkauft. Mhm. Und so ähnlich wie Tempo oder Inbusschlüssel, Inbusschraube, so gibt's immer noch, ja.
Okay. Ja, wieder was gelernt. James Popp, Wahnsinn. Mhm. Rudi, lass uns das Ding mal zerlegen. Wir haben uns das vorher ja schon angeschaut, die klassische Niete oder Blindniet. Wir haben die auch vorbereitet für unsere Zuseher auf YouTube. Kann man das jetzt in der Kamera dann auch erkennen? Wenn ich das Ding auf jeden Fall genau anschaue, besteht es ja aus mehreren Komponenten, beziehungsweise eigentlich aus zwei Hauptteilen, die ineinander stecken.
Genau.
Erklär uns doch mal den technischen Aufbau.
Also ich werde es gleich nochmal genau an den Beispielen zeigen. Grundsätzlich ist es so, das, was die Verbindung ausmacht, ist die Blindniet-Hülse. Das ist eine hohle Hülse, in der ein Niet drin steckt. Jetzt bleiben wir mal bei der Hülse. Die gibt es aus verschiedenen Materialien und in bestimmten Stärken und eben auch in unterschiedlichen Köpfen. Und das zeige ich jetzt. Hier am Anfang sieht man unten im Bild den Standard-Niet. Das ist der Niet, der eigentlich über 80% der Nietvorgänge ausmacht. Das ist ein sogenannter Flachkopf. Hier die Hülse, in dem Fall jetzt aus Aluminium, der Stift aus Stahl. Und hier fast umgekehrt zu sehen, dieses Ding ist ein Senkkopf, also andersrum hier als der Flachkopf. Das heißt, dass man hier diesen Kopf auch schön bündig versenken kann. Mit 120 Grad muss man hier senken, dass es genau bündig passt. Und damit hat man die zwei Hauptformen, die machen zusammen wahrscheinlich 95% aus. Was man hier oben im Bildrand sieht, ist ein sogenannter Großkopf-Niet. Der Niet, da steht dann meistens dabei Großkopf K11, K12, 14 oder 16. Die haben entsprechend große Köpfe für empfindlichere oder weichere Materialien oder zur Kraftabtragung im Fassaden- und Dachbereich sind die häufig im Einsatz. Da gibt es dann Niete mit Großkopf und ETA-Zulassung und Pipapo. Und so gibt es eben unterschiedliche Blindniet-Setzköpfe. Hier haben wir drei Varianten. Im nächsten Podcast gehen wir noch auf mehr ein. Und darin unterscheiden die sich. Sind jetzt alle auch die gleiche Größe, 5x20 in etwa, damit man den Unterschied gut sieht. Genau, das ist der sogenannte Niet-Dorn. Und dieser Niet-Dorn hat die Aufgabe, der ist hier oben bereits quasi aufgepilzt und bewegt sich dann in diese Richtung, also zum Verarbeiter hin, wird gezogen über ein Setzwerkzeug und dann zieht dieser Schließkopf des Nietdorns, zieht die Hülse zusammen und pilzt die auf. Ich versuche das mal zu demonstrieren. Pack die Muster hier mal weg und setze eine Nietpistole hier ins Bild. Wir haben jetzt hier Beilagscheiben genommen, um Bleche zu simulieren. Und wenn ich das jetzt manuell aufpilze, man sieht es hinten schon, wie der Kopf hier zusammengeht. Ich muss das jetzt mal so machen. Jetzt ist es abgerissen. Ihr seht hier den verbliebenen Nietdorn, der hier in der Pistole noch steckt, wird nach hinten abgeleitet und dann sieht man hier die Nietverbindung gut im Bild. Also wir haben jetzt hier mit den Beilagscheiben die Bleche simuliert. Wir haben hier vorne einen sehr schönen Schließkopf. Das ist das, was man vorne im Bild sehen will, gerade wenn es optisch schön ausschauen soll. Und hier hinten sieht man aufgepilzt ganz gut diesen Schließkopf mit der Niethülse und damit habe ich eine feste, definierte Verbindung. Das demonstriert, glaube ich, auch so ein bisschen die Verarbeitungssicherheit. Also hier habe ich eine hohe Wiederholungsgenauigkeit, hier habe ich genau definiert, was an Weg, an Kraft funktioniert, wann es abreißt. Das alles vordefiniert und sehr wiederholungsgenau und idiotensicher. Da kann man eigentlich nichts falsch machen beim Setzvorgang. Deutlicher Vorteil gegenüber der Schraube nochmal.
Okay, der Nietdorn hat eine Sollbruchstelle eigentlich immer, genau. Also eine mechanische Sollbruchstelle, die dafür da ist, dass der Dorn genau dort abreißt, wo er eben abreißen soll, bei genau der Kraft, wann er eben abreißt.
Genau, und der verbleibt dann in der Verbindung, macht die auch noch fester. Muss jetzt mal vorgreifen auf den nächsten Podcast. Es gibt auch welche, die sich dann rauslösen und rausfallen, weil das in manchen Anwendungen gewünscht ist. Also auch das gibt es. Da ist man doch sehr innovativ gewesen, hat hier unterschiedliche Lösungen. Es gibt auch Niete, die oben geschlossen sind, dass kein Wasser durch kann und so. Will jetzt nicht zu viel vorgreifen. Aber das ist ziemlich ausgefeilt, diese Technik. Das, was wir jetzt in der Demonstration gesehen haben, das ist der Standard. Also Nietvorgang, Zugvorgang des Dorns, abreißen, Kopf bleibt drin, Verbindung ist fest.
Lass uns diesen Vorgang doch einmal zerlegen in die einzelnen Schritte, um das einfach ein bisschen besser nochmal erklären zu können. Das geht ja in echt dann sehr, sehr schnell. Schritt Nummer 1, Loch bohren.
Genau, das richtige Loch bohren. Ich würde es jetzt nicht als Kernloch bezeichnen wie bei den Blechschrauben, aber es ist doch dem Ganzen sehr ähnlich. Faustformel, bitte immer beachten, ist wirklich immer anzuwenden, 0,1 Millimeter, also 0,1 Millimeter mehr als der Durchmesser des Niets. Habe ich ein Niet 5x20, dann 5,1er Loch bohren. Habe ich ein 6er Niet, ist dann schon relativ groß für ein Blindniet, 6,1. Niete mit 3,2, die kleineren sind oft 3,2, darum sieht man sehr oft bei den Bohren 3,3er Bohrer. Ja, 4,1 ist auch gängiger Durchmesser, 4,2er Bohrer. Also so diese typischen Nietbohrer gibt es so doppelte, die haben Bohrmöglichkeit auf beiden Seiten, dass man die schnell umdrehen und wechseln kann, weil man ja nur dünne Bleche bohrt. Und Das sind so die typischen Maße, Doppelendbohrer.
Sogenannte Doppelendbohrer, genau. Aber warum bohrt man nicht genau das Maß, das man tatsächlich hat? Da wackelt ja dann auch nichts am Ende.
Ja, aber das Risiko, dass es eben nicht durchgeht, weil ja da gewisse Toleranzen auch drin sind, das wäre mir erstens zu groß. Zweitens kann es sein, dass es einfach zu eng sitzt dann. Also beim Nietvorgang haben wir ja jetzt gesehen in der Demo, zieht es das Ganze auseinander. Das heißt, die Niethülse drückt es an die Leibung des durchbohrten Materials. Wenn da gar keine Luft drin ist, habe ich sehr schnell Kräfte da drin, die vielleicht zu einem verfrühten Abreißen des Nitdorns führen und dann ist die Verbindung nicht in Ordnung. Und dann kann ich rumbasteln und kann aufbohren oder so. Also die 0,1, die sind schon richtig so.
Okay,
notiert. Aber auch nicht mehr, also das ist auch wichtig, ja. Nicht 0,2 oder so, oder ich habe gerade keinen anderen Bohrer, ja, mei, kann ich nicht ändern, wird schon gehen. Dann kann es passieren, dass das Ganze durchrutscht oder man nennt es so, der Niet kriegt Schlupf, ja, also er schlüpft durch und dann hast auch nichts davon, ja. Und da musst zwar nichts rausbohren mehr dann, aber du musst auch trotzdem neu setzen. Also dabei bleiben, 0,1 mehr und gut ist.
Gut, verstanden. Schritt Nummer 2, wir stecken den Nietdorn in das Mundstück des Verarbeitungsgerätes. Und was genau macht das Mundstück?
Das Mundstück hält die schöne Seite des Kopfes fest und drückt ihn bündig. Und das ist wichtig, wir haben bei der Demo das gesehen, wir haben am Anfang ein bisschen rumprobiert mit diesen Beilagscheiben, da habe ich da nicht gescheit angedrückt. Und im Endeffekt ist dann im schlimmsten Fall zwischen dem Werkstück und dem aufgepilzten Nietkopf ein wenig Luft, weil es nicht bündig dran sitzt. Und das ist auch nicht im Sinne des Erfinders, hält nicht so gut, kann dann sich lockern und sieht auch blöd aus vielleicht von der Seite. Also auch das ist wichtig, das Nietwerkzeug, die Nietpistole dient dazu, diesen Kopf ordentlich hinzudrücken, flach aufzusetzen, dass alles bündig ist, keine Luft dazwischen ist und dann kommt dieser mechanische Pumpvorgang oder eben noch einfacher mit den Akkugeräten, drücke ich das an, drücke auf den Knopf und dann bzzzt, zieht die Mechanik da, die elektrisch betriebene, das Ganze zusammen.
Genau, das waren jetzt also Schritt 3, die du gerade beschrieben hast. Das heißt, Schritt 3 ist, den Niet dann sauber und bündig und bis zum Ende und mit etwas Kraft in das Bohrloch hineinschieben. Und Schritt Nummer 4 wäre dann eben Hebel betätigen, wie wir es gerade vorher gesehen haben, oder eben ja mit Akkugeräten arbeiten.
Der Akku ist heute Stand der Technik. Also jeder, der das viel einsetzt, das haben auch viele Schlossereien schon, die Geräte sind seit vielen, vielen Jahren im Einsatz und sind technisch so ausgereift und gut, dass das ursprünglich typische Medium für Niettechnik, nämlich Druckluft, eigentlich mittlerweile ziemlich verdrängt wurde, weil Druckluft ist eine sehr teure Art des Antriebs. Also Druckluft muss in Kompressoren gemacht werden müssen, Schlauchleitungen verlegt werden in Industrieunternehmen. Ist es zwar immer noch gang und gäbe, aber es ist eigentlich eine sehr teure Art, was anzutreiben, ist zwar auch sehr sicher und ultra langlebig, aber im Grunde genommen sind Akkugeräte heute so gut und wiederholungsgenau und stark, dass ich keine Druckluft mehr brauche. Mhm. Und auf der Baustelle ist ja noch mehr so, wo früher noch manche Dachdecker oder Fensterbauer irgendwo Druckluft aufgezogen haben, unten stand der Kompressor und dann gehen die Schläuche übers Gerüst, machen wir heute mit dem Akkugerät, brauchen wir nicht rumtun, ist viel besser.
Und dann kommt das große Finale am Ende, die Sollbruchstelle beziehungsweise der Knacks oder der Pop und der Dorn reißt ab.
Genau, und dann ist das Ganze auch wiederholungsgenau und sicher gelöst. Also wie gesagt, vorm Schluss, ja, bei hochfesten Nieten, sprechen wir nächstes Mal drüber, gibt es auch im Stahlbau, Fahrzeugbau, die wirklich sehr große Kräfte übertragen können. Da entsteht sogar eine Vorspannung wie bei der Schraube und da spreche ich dann auch von kraftschlüssiger Verbindung. Also Formschluss inklusive Kraftschluss wie Schraube kann der Niet auch. Das ist dann schon nicht das allerwelt Standardszeug, aber das geht und es geht auch sehr gut.
Okay, das war ein kurzer, aber knackiger Ritt durch die Basics der Blindniete. Ich fasse mal kurz zusammen. Ich schau mal, was ich jetzt auf meinem Spickzettel noch so habe. Also erstmal haben wir gelernt, es heißt der Blindniet im Singular. Genau. Und wer die Niete sagt, der zieht in der Werkstatt zumindest grammatikalisch den Kürzeren.
Richtig.
Der zweite Punkt war, der Begriff Popniet geht auf den Entwickler Arthur James Pop zurück.
Richtig.
Und ist eigentlich ein Markenname. Punkt Nummer 3, die Blindniete schaffen feste, unlösbare Verbindungen, also nicht zerstörungsfrei lösbar, für einseitig zugängliche Bauteile.
Genau.
Und der vierte Punkt war eben das Bohrloch, das muss immer 0,1 mm größer sein als der Nenndurchmesser der Niete.
Genau. Des Nietz.
Und genau damit würde ich sagen, können wir es eigentlich auch dabei belassen. Gerne wieder einschalten, wenn es auch beim nächsten Mal wieder heißt Werkstatt Grammatik for Insiders.
Genau. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Das war's für heute mit Verschraubt und zugedreht. Dem Podcast von Frantos, dem Online-Schraubenprofi. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos unter frantos.com. Wir freuen uns auf die nächste Folge.